Deutschlandfunk Nova. 100.
Wir Menschen sind soziale Wesen, sogar über unsere Art hinaus. Wir können echte emotionale Bindungen aufbauen zu Hunden, zu Katzen, Pferden, sogar zu Schlangen können das manche Menschen. Gleichzeitig sind wir Menschen asoziale Wesen. Da braucht man sich nur anschauen, wie zum Beispiel Hühnerfleisch produziert wird, wie eine Schweinemast funktioniert. Das Verhältnis Mensch und Tier, das ist merkwürdig, hat eine Schieflage. Da vergöttern und verhätscheln Menschen ihr Hundchen und gehen auf Demos gegen Tierversuche. Danach drücken sie sich aber eine 9er Chicken McNuggets rein. Ja, wir wollen uns dieses Verhältnis mal anschauen. Beziehungen Menschen und Tiere heißt deswegen Ausgabe 171 der 100. Ich bin Paulus Müller. Schön, dass ihr dabei seid. Und Julia Rosch ist bei mir im Studio. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, Paulus.
Wie sieht's bei dir aus mit Tieren? Hast du ein Lieblingstier?
Ja, ganz viele. Also Hunde, Katzen, Elefanten, auch seit neuestem Schimpansen, also seit ungefähr letzter Woche Schimpansen.
Hat mit dieser Ausgabe der 100 zu tun?
Hat mit dieser Ausgabe der 100
dazu
zu tun.
Dazu mehr gleich.
Was ich nicht so gern mag, sind Nager.
Mhm, Ratten.
Ja, und okay. Überhaupt alles, was so kleine Beine und Füße hat.
Und wenn ich mir kleine fiese Tänchen.
Genau, wenn ich mir vorstelle, die würden auf mir rumlaufen, das finde ich ganz furchtbar. Also ich könnte, ne? So.
Bist du mit Haustieren aufgewachsen?
Nee, gar nicht. Aber wir waren immer, haben immer Urlaub auf dem Bauernhof gemacht mit der ganzen Familie. Und das war dann quasi so meine Tierwelt, in die ich eingetaucht bin im Sommer, 3 Wochen. Das war sehr schön. Da habe ich zum Beispiel meine Kälbchengeburt erlebt.
Oh, das ist toll.
Und ansonsten war natürlich das Allertollste auf dem Bauernhof waren die Katzen. Weil die Katzen, also ich war quasi für die Fortbewegung von denen zuständig.
Du hast sie dahin getragen, wo sie hin wollten, weil sie zu
immer,
faul waren.
Ich habe sie immer getragen. Also ich habe immer eine Katze über die Schulter geworfen gehabt und bin damit rumgelaufen. Und die haben sich das auch gefallen lassen.
Ja.
Nachts haben die wahrscheinlich dann ihr eigenes Ding gemacht, aber in der Regel habe ich die getragen. Das war toll.
Katzen schaffen es eh schnell, irgendwie den Menschen zum Diener zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Und bei dir, Paulus, ich habe gehört, da gab es mal eine Ziege in deinem Leben.
Ach, auf jeden Fall, es gab da mal eine Ziege in meinem Leben. Ich bin ja am Stadtrand groß geworden, auf so einem Hof, der nicht ganz ländlich war, aber eben genug Platz drumherum für ein paar Tiere. Wir hatten da einen Hund, wir hatten eine Katze, wir hatten Hühner, es gab Schafe, es gab Schweine, es gab Gänse. Also richtig
Bullabü. Wie mein Urlaub.
Genau, wie dein Urlaub. Und zum 7. Geburtstag habe ich tatsächlich eine Ziege geschenkt bekommen.
Von wem?
Von meiner Mama. Und das war eine relativ große Ziege, die war schon ausgewachsen.
Welche Farbe hattet ihr?
So weißlich-bräunlich, so ein bisschen wie so eine, hier die Heidi-Almziege.
Ah ja, okay.
So, schon ein großes Ding, ohne Hörner allerdings. Und Bella haben wir sie dann genannt, weil der Hund Donner hieß. Und die wurde tatsächlich sowas wie, ja, wie so ein Hund auch ein bisschen. Also ich bin mit der Gassi gegangen, auch im Stadtpark.
Mhm.
Das für sehr...
An der Leine?
Ja, genau. Am Strick so, an der Leine. Die ist auch mitgekommen. Man konnte die auch losmachen. Die ist aufs Wort hinterhergekommen.
Echt krass.
Die ist nur manchmal ausgebrochen und hat beim Nachbarn irgendwie Rosen
gefuttert. Also keine dumme Ziege.
Nee, also unglaublich schlaues Tier. Und es war echt lustig. Der Hund und die Ziege haben sich auch angefreundet, haben miteinander gespielt und so weiter und so fort. Dann gab es auch irgendwann Milch. Dafür musste die aber natürlich erstmal schwanger werden. Dann haben wir sie in den Tierpark gebracht. Das weiß ich noch genau, weil ich dann nämlich zu spät zur Schule kam und nachher meinem Englischlehrer gesagt habe, das lag daran, und das hatte ich mit der Klassenlehrerin, hatten wir das abklamüsert, dass wir die Ziege zum Decken in den Tierpark gebracht haben. Und dann hat er mich angebrüllt, willst du mich verarschen, weil er sich das nicht vorstellen konnte. Dann hat die aber Kinder gekriegt und eben auch Milch, und dann haben wir auch Käse gemacht. Und
ach,
so. Also ganz, ganz toll. Und die war total zutraulich und lieb.
Was ist da mit Bella passiert irgendwann?
Ja, irgendwann ist die krank geworden und ganz, ganz alt, also... Da war ich dann wirklich schon irgendwie 18, 19 oder sowas, da ist sie dann gestorben. Sie hatte irgendwie sowas wie einen Tumor oder sowas. Oh, und ist in meinen Arm, der Arzt hat ihr eine Spritze gegeben, in meinen Arm eingeschlafen, dann ist der Arzt auch gegangen. Eigentlich musste ja zum Abdecker dann, und wir durften sie begraben.
Oh, und habt ihr ein Riesenloch gebuddelt für die Ziege?
Ein Riesenloch für die Ziege. Und auch wirklich alle, die ganze Familie, weiß ich noch genau, stand am Grab und hat geweint, weil das wirklich für uns alle ein ganz, ganz besonderes Tier war.
Also Bella.
Ein richtiges Haustier, wie bei anderen Leuten ein Hund eben.
Die Bella.
Ja. Wir lernen noch viel mehr Tiere und ihre Menschen kennen heute in der 100. Es gibt nämlich 4 Geschichten.
4 Geschichten, ja. Da haben wir zum einen eine Geschichte, die ist ganz verrückt, von Orcas, also Killerwalen, die zusammen mit Menschen wiederum andere Wale gejagt haben.
Außerdem hören wir die Geschichte von Robbie, dem einzigen Schimpansen, der in Deutschland noch in einem Zirkus leben darf. Noch ist die Betonung.
Ja, und dann am Ende hören wir die Geschichte von einem Eber, der heißt Balsam. Dem geht es ziemlich gut da, wo er lebt, also relativ gut jetzt im Vergleich zu anderen Schweinen in der modernen Schweinezucht. Ja, und das Besondere an diesem Schwein ist, also der hat eine ganz besondere Beziehung zu einem Menschen und der sorgt halt für viel Freude bei diesem Schwein, zweimal die Woche.
So richtig viel Freude.
Genau.
Jetzt aber zur ersten Geschichte und in dieser ersten Geschichte lernen wir Daniel Strozinski kennen.
Also ich habe schon immer Tiere gehabt, war schon immer interessiert, ganz doll. In Berlin-Spandau habe ich meine ersten Fische geschenkt bekommen von einer Frau, die gekeschert hat dort. Das war eine Studentin, die irgendwie ein Projekt hatte und die hat ganz kleine Fische mir herausgefangen. Und da habe ich meine ersten Fische bekommen und dann habe ich mir ein Aquarium gekauft und dann ging das immer so weiter.
Ja, und damit hat es angefangen. Ganz früh bei ihm, was dann später sein Beruf wurde. Daniel Strozinski und die Aquarien, Tiere pflegen. Wobei, als Jugendlicher sah es dann auch mal kurz so aus, als würde er, naja, sozusagen auf der anderen Seite landen.
Später hat sich das ein bisschen verlaufen, ne? Da waren dann andere Sachen wichtiger, dann ging das halt mit den Tieren auch ein bisschen zurück und dann wäre ich fast Ladenfleischer bei Reichelt geworden, weil ich da schon eine Ausbildung hatte.
Metzger bei Reichelt, naja, auch irgendwie was mit Tieren wäre das gewesen, aber er ist dann doch nicht Metzger geworden, er liest nämlich eine Stellenausschreibung vom Berliner Zoo, dass der Zoo nämlich Tierpfleger sucht. Daniel Strozinski bewirbt sich, wird genommen. Und Vera Pache ist für uns ihn auf der Arbeit besuchen gegangen im Berliner Zoo.
Hier sind die Tentakel von der Kompassqualle und die hält die gleich fest. Kann man das sehen?
Ja.
So. Meine Finger auch. Die hält sie auch fest. Kann man das sehen?
Ja.
Ja.
Tut es nicht weh?
Nee, das tut nicht weh. Weil die kommen jetzt auch nicht durch die Haut durch hier.
Daniel Strozinski lässt eine tote Qualle in ein Becken mit einer anderen Art gleiten. Und das sind Kompassquallen. Kompassquallen, die haben so ganz lange Tentakeln, sehen wunderschön aus, wie so ein Schleier. Und sie fressen durchaus auch andere Quallen. In der freien Wildbahn würden sie ihre Beute dann mit Nesselzellen an ihren Tentakeln erlegen. Und sie greifen jetzt hier auch gleich die Hand des Tierpflegers an. Aber dem macht das nichts, weil der hat an der Haut ganz dicke Schwielen.
Wir haben die Maleienquallen und Mangrovenquallen, die man so ein bisschen spürt auf der Haut. Also die sind so wie so ein ganz kleiner Stromschlag, wie von so einem 9-Volt-Block, irgendwie nichts Schlimmes. Aber es gibt halt wirklich giftige Quallen. Und bei jeder Giftschlange hat man irgendwie ein paar Minuten, wenn man gebissen wird, ne, um dann noch das letzte Ave Maria zu singen. Aber bei Quallen ist man in Sekunden tot. Also wenn man die richtige erwischt, dann hat man wenig Chancen.
Es ist kurz nach 7 Uhr morgens und Daniel Strozinski hat gerade seinen Dienst begonnen. Und das, was man da so laut hört, rauschen und plätschern, das ist Wasser in zig verschiedenen Becken hinter den Kulissen im Zoo, da wo Besucher normalerweise keinen Zutritt haben. Daniel Strozinski ist Mitte 40, ein kleiner, kompakter Mann mit kräftigen Armen und kurzen Fingern an Händen, die echt zupacken können. Er trägt kurze Hosen, Arbeitsschuhe und ein dunkelblaues Poloshirt mit dem Logo vom Aquarium Berlin. Der Tierpfleger schüttet so einen Becher mit einer roten Flüssigkeit in eins der Becken. Und die Konsistenz der ganzen Brühe erinnert an so einen Smoothie. Aber es sind winzige Krebse, also mit dem Auge kaum zu erkennen. Und das ist Frühstück für die Quallen.
Sie machen jetzt keine Loopings oder irgendwie sowas. Aber gleich wird man sehen, wie rot die dann sind. Dann der Magen ist dann voll mit Krebsen. Und dann wachsen die natürlich.
Würden Sie sagen, Sie haben irgendwie eine Beziehung zu diesen?
Ja, ja, kann man natürlich aufbauen, ja. Ganz klar. Wenn man die halt begleitet, ne, die ganze Zeit von klein auf an, von wenigen Millimetern bis zu der Größe, die vertausendfachen ja ihre Größe letztendlich, bis man die hier oben ausstellen können für die Leute. Und das ist ja dann schon eine tolle Sache. Man ist richtig Vater von denen.
Vater. Ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, einen Menschen, der sich im Zoo um Quallen kümmert, als Quallenpapa zu bezeichnen. Aber Daniel Strozinski, der macht das. Und je länger ich mir seine Arbeit anschaue, desto mehr verstehe ich auch warum. ...1997 beginnt Daniel Strozinski seine Ausbildung zum Tierpfleger. Und zwar im Zoologischen Garten in Berlin. 3 Jahre geht diese Ausbildung und er spezialisiert sich dabei auf Aquarien- und Terrarienhaltung. Das heißt, 2 Jahre verbringt er bei den Fischen, Schlangen, Spinnen und Insekten. Und 1 Jahr kümmert er sich eben auch um die anderen Tiere. Also um Giraffen, Nashörner, um Affen. Und als er dann fertig ist, stellt sich die Frage, ja, und jetzt? Sein Traum ist es, im Zoo zu bleiben. Und am allerliebsten würde er sich um die Schlangen kümmern. Die findet er richtig cool. Oder bei den Elefanten, die man anfassen und streicheln kann, das wäre auch in Ordnung. Aber das Problem ist, die Zahl der angestellten Tierpfleger ist begrenzt. Also die Stellen, die Daniel Strozinski sich wünscht, die sind alle besetzt. Aber dann macht ihm der Zoo ein Angebot. Eine Stelle in der Quallenzucht.
Diese Quallenzucht ist halt was Spezielles hier und dadurch, dass was frei war, bin ich halt dazu gekommen und wollte es eigentlich nicht, weil mit Quallen, ja, es ist schwer, irgendwie so eine Beziehung aufzubauen, sage ich mal. Das ist für einen jungen Menschen auch eher, klar, da will man in ein Elefantenhaus oder irgendwie bei größeren Tieren und die streicheln und so. Das ist da, wo man eine Beziehung aufbauen kann zu den Tieren.
Aber Quallen, glibberige Tiere ohne Gehirn und ohne Augen.
Ja, die kommen auch nicht, ne, wenn man mit Futter kommt. Bei vielen Fischen ist es ja so, ja, es gibt ja hier richtig Schlaue, die erkennen ja den einzelnen Pfleger sogar. Und kommen an und wollen ihr Futter haben. Und bei Quallen passiert da halt gar nichts.
Daniel Strozinski steckt jetzt in der Zwickmühle. Er könnte im Zoo bleiben, aber ausgerechnet bei den Tieren, die ihn am wenigsten interessieren. Vor allem, wenn er sich jetzt auf die Quallen spezialisiert, dann wird die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass er irgendwann doch noch bei den Giraffen landet. Die Quallenzucht ist halt ein ziemliches Spezialgebiet. Also wägt Daniel ab. Das Risiko eingehen und vielleicht irgendwo anders interessante Tiere pflegen oder im Zoo bleiben, mit dem Preis zu den Quallen zu gehen. Daniel Strozinski entscheidet sich schließlich für die Quallen. Das Licht im Aquarium ist ziemlich schummrig und wenn nicht gerade eine Schulklasse vor den Becken steht, dann ist es auch ganz schön ruhig und angenehm warm. Und zwischen künstlichen Felsen liegen dann Ammenhaie am Grund eines Beckens. Und an so einem anderen Schaufenster schwimmt ein Gavial vorbei. Das ist so ein asiatisches Krokodil. Es gibt Becken mit Seepferdchen, Anemonen. Ja, und dann gibt es eben die Quallen. Elegante, schwebende Wasserwesen, die eigentlich so gar nicht wie Tiere aussehen. Eher wie nasse Gardinen oder Balletttänzerinnen, die ihre Röcke aufblasen und zusammenfalten.
Es ist beruhigend. Man guckt rein und beruhigt sich. Ein Aquarium hat ja an sich schon die Wirkung mit Fischen auch, ne? Das hat man ja oft in Büros und so, dass man da... Aber Quallen sind noch intensiver, finde ich, in der Wirkung. Die haben was Mystisches, ne? So irgendwie.
Daniel Strozinski kommt jetzt jeden Tag hier vorbei und er lernt auch die Quallen erst richtig kennen. Vor allem die Probleme und Herausforderungen, die mit dem Halten von Quallen verbunden sind. Weil Quallen, die sehen nicht nur zerbrechlich aus, die sind's auch. Vor allem, wenn sie jetzt nicht irgendwo im tiefen Ozean unterwegs sind, sondern in einem sehr begrenzten Wasserbassin. Die Quallen dürfen nirgendwo anstoßen, weil sonst könnten die sich verletzen und auch sterben. Und darum haben die Quallen im Zoo ganz spezielle Becken. Ohne Pflanzen, ohne Steine und mit einer ganz speziellen Strömung, damit die Quallen sich immer im Kreis bewegen. Das soll so ein bisschen die Unendlichkeit der Tiefsee simulieren. Aber weil die Becken so speziell sind, kann der Tierpfleger eben auch nicht sagen, ich setze da jetzt einfach mal Seepferdchen rein oder Fische. Und seine Aufgabe ist es eben auch, dafür zu sorgen, dass diese Becken immer mit Quallen besetzt sind.
Die altern ja, ne, verschieden, weil wir immer verschiedene Generationen drin haben, dass die nicht auf einmal alle alt werden und sterben. Das heißt, haben wir auch jüngere Tiere, so wie hier, ne? Die sind alle ganz fit. Und dann gibt es halt die Opas und Omas, die dann nicht mehr so fit sind. Die nimmt man dann raus. Und dann gibt es halt auch ganz kleinere, die Jugendlichen sozusagen, die dann heranwachsen. Und es geht dann immer so weiter.
Daniel Strozinski, der nimmt seine Aufgabe wirklich super ernst. Also er fühlt sich auch wirklich den Besuchern gegenüber verpflichtet, weil die haben ja schließlich Eintritt für den Zoo bezahlt. Und da schließt sich dann aber auch gleich das nächste Problem an, weil auch wenn Daniel Strozinski hier von Omas und Opas spricht, dann sind die Quallen vielleicht maximal ein Jahr alt. Die werden nämlich irgendwann schwach, der Schirm pumpt dann kaum noch und die Tiere dümpeln eher so am Boden rum. Dann muss die Belegschaft im Becken ausgewechselt werden. Das ist aber gar nicht so einfach, weil neue Quallen, die kann man nicht mal eben so kaufen. Das geht halt einfach nicht.
Also wenn man die halten will, braucht man eine Zucht, so wie hier. Alles andere kann man kaufen. Aber die Quallen müssen nachgezüchtet werden. Müssen sie jetzt Ohren klein?
Warum ist es bei den Quallen so, dass die als einzige nachgezüchtet werden müssen?
Damit man einen Effekt hat, braucht man ja ein paar in so einem großen Becken. reichen ja nicht 10 oder so. Da müsste man eine Menge Geld ausgeben, weil die auch mit viel Wasser verschickt werden müssen. Kostet es dann immer.
Als Strozinski im Aquarium anfängt, ist diese Zucht noch ziemlich klein. Und der Tierpfleger muss sich da richtig reinhängen. Er beginnt, sich mit neuen Quallenarten zu beschäftigen. Und er muss auch lernen, wie seine Quallen sich fortpflanzen. Im Keller des Aquariums rauscht und brummt es. Das ist so ein ganzes Labyrinth aus Rohren, Leitungen, Pumpen und Riesenfiltern. Hier liegt halt die ganze Technik, um so ein Aquarium am Laufen zu halten. Und hier ist aber auch ein Raum, nennen wir ihn mal das Labor des Aquariums. Hier produzieren nämlich Daniel Strozinski und seine Kollegen neue Quallenbabys. Und diese Vermehrung von Quallen, die ist alles andere als einfach. Im Prinzip sind es zwei Kreisläufe, die ineinander verschränkt sind. Und auf der einen Seite stehen die Polypen.
Und in diesen kleinen Aquarien hier haben da immer die Polypen drin. Ja, die brauchen natürlich nicht so viel Platz, weil sie so klein sind.
Auf Steinen sehen die Polypen zum Teil aus wie so mini kleine weiße Punkte. Aber Daniel Strozinski, der hat einen total scharfen Blick dafür entwickelt und erkennt die sofort. Weil Polypen, die sind im Prinzip die Grundlage für seine Zucht.
Hier ist es so, dann hat man den Polypen, so sieht er aus. Hier hat er seine Saugscheibe, ne? Und sieht eigentlich aus wie eine Anemone, so. Hier hat er die. Und der teilt sich entweder so, so.
Und unter bestimmten Bedingungen, die aber bei jeder Quallenart anders sind, schnüren sich diese kleinen Polypen ein und setzen so kleine Scheiben frei.
Wenn man sich das jetzt wegdenkt, ist ja schon die Qualle, wenn sich das dreht, ne? Dann wäre ja schon die entwickelte Qualle. So, die schwimmt jetzt rum durchs Meer und wächst. Und dann gibt es ein Männchen und ein Weibchen. Und die geben, wenn sie geschlechtsreif sind, Spermien und Eier frei ins Wasser ab. Und dabei entsteht eine Planula-Larve. Die sieht aus wie so ein kleines Pantoffeltierchen.
Diese Larve ist nur 2 bis 3 Tage lebensfähig und muss sich jetzt im Meer einen Ort suchen, an dem sie sich festsetzen kann. Also Felsen oder Steine, Holz, vielleicht ein altes Schiffswrack. Und wenn sie dann einen Ort gefunden hat, dann entwickelt sich aus der Larve wieder ein Polyp. Und der kann dann wieder eine Kolonie bilden und später schnüren die Polypen sich ein und setzen wieder Quallenbabys frei. Im Aquarium kann der Tierpfleger dann die kleinen Babyquallen mit der Pipette in andere Becken setzen, großziehen, ja, und irgendwann dann oben im Aquarium den Besuchern zeigen.
Ja, die sind jetzt schon ein paar Tage alt, aber wie klein die sein können, ne?
Wahnsinn.
Ganz kleiner.
Winzig, also die sehen aus wie diese Sporen von so Birken, die manchmal durch die Luft fliegen.
Ja, und diese kleinen Punkte da drin, die weißen, was aussieht wie Schnee, das ist nochmal Futter, was extra gezüchtet werden muss. Alleine deswegen ist es schon kompliziert, weil richtige Nahrungskette erstellt werden muss, damit man die überhaupt halten kann.
Und das muss man sich mal vorstellen. Also Daniel Strozinski, der ist jetzt für eine ganze Nahrungskette verantwortlich. Ja? Das muss er auch erstmal lernen und sich darum kümmern. Es fängt alles an mit winzigen Algen. Die sind dann das Futter für Mini-Krebse, also Mini-Krebse, die eher aussehen wie Staubkörner. Und das wiederum ist dann Plankton, das dann das Fressen für die Babyquallen ist. Und wenn ich Daniel Strozinski da so sehe zwischen seinen Becken, wie er Babyquallen züchtet und verantwortlich ist für diesen ganzen Futterkreislauf, inzwischen leuchtet es mir echt ein, warum er sich als Vater von diesen Quallen versteht.
Es ist ein richtiges Labor, es ist richtig Forschung und es ist richtig Aufschreiben und für sich Rezepte suchen. Und es funktioniert nie nach einem Rezept. Und dazu gehört aber auch, dass man sich genau informiert und genau sich vorstellen kann, wie leben denn die Tiere in der Natur, wie kann es denn da sein? Denn man kann eine tropische Quallenart haben, aber die Polypen können irgendwie in 5-6 Kilometern Tiefe unten sein und die brauchen ja ganz andere Bedingungen. Da ist es ja nicht 25 Grad warm wie an der Oberfläche irgendwie, sondern da sind dann wenige Grad.
Ja, die Polypen brauchen dann vielleicht ganz kaltes Wasser und Dunkelheit.
Genau da muss man sich so informieren und auch ein bisschen Vorstellungskraft haben, wie man zum Ziel kommt, letztendlich die nachzuziehen.
Für Daniel Strozinski war das alles ein langer Weg, so viel über die Quallen zu erfahren und zu lernen. Vor allem ist es auch ein Weg, der immer noch weiterführt, weil es gibt immer noch viel, was er nicht über Quallen weiß. Im Unterschied zu Fischen gibt es eben über Quallen auch keine Handbücher, in denen man mal eben alles nachlesen kann. Es hat zum Beispiel Jahre gedauert, bis Daniel Strozinski kapiert hat, dass die Polypen der Fingerhutquallen sich nur in ganz speziellen Mondphasen vermehren.
Ja, it's learning by doing. das ist Learning by Doing. Und das macht die Sache aber auch so spannend. Das ist ja genau das Interessante und das ist genau das, wo man sich immer selbst ein bisschen erfinden muss und was halt so viel Spaß macht auch.
In den fast 20 Jahren, die Daniel Strozinski jetzt hier arbeitet, hat er ziemlich viel Wissen über Quallen angehäuft. Echtes Expertenwissen, für das sich auch andere Quallenzüchter interessieren. 2017 war er zum Beispiel zu einer internationalen Quallenkonferenz nach China eingeladen und hat da vor 800 bis 1000 Menschen, also anderen Tierpflegern und Quallenexperten, einen Vortrag gehalten, auf Englisch. Vorher war er ganz schön aufgeregt und hinterher war er dann stolz, dass er es gemacht hat und hat sich gefreut, dass die anderen sich so sehr für seine Arbeit im Berliner Aquarium interessieren.
Und haben Sie schon mal überlegt, ein Buch darüber zu schreiben?
Nee, ich habe gar keine Zeit, ich habe 2 Kinder.
Ja, weil Sie haben ja unfassbar viel Wissen, wo Sie selber sagen, das kann man so nicht ohne weiteres in einem Buch nachlesen. Dann müsste eigentlich mal jemand auf die Idee kommen, das aufzuschreiben.
Ja, wenn jemand will, dann soll er vorbeikommen.
Daniel Strozinski ist mal Tierpfleger geworden, weil er Tiere gerne mag. Er ist zunächst ein bisschen widerwillig bei den Quallen gelandet und mit der Zeit ist er dann durch seine Beharrlichkeit, durchs tägliche Beobachten und durch den permanenten Druck, dass die Aquarien gefüllt sein müssen, zum Experten geworden. Zu einem Experten, der inzwischen auch von anderen Aquarien international um Rat gefragt wird. Aber er ist eben nicht die Art von Experte, an die die meisten vielleicht denken. So ein Uniprofessor, der am Schreibtisch sitzt, viel liest und seine neuen Erkenntnisse dann in Büchern aufschreibt. Daniel Strozinski ist so eine Art Do-it-yourself-Experte. Jemand, der die Ärmel hochkrempelt, einfach macht und rumprobiert. Und vor allem, er ist sich gleichzeitig nicht zu schade dafür, die Scheiben der Aquarien zu putzen. Damit eben am Ende die Besucher seine Quallen auch bestaunen können.
Das ist einfach ein schönes Gefühl. Und die Leute danken es einem ja auch, indem sie zahlreich erscheinen und sich die angucken. Das sieht man ja immer wieder. Da kann man jetzt rausgehen und wenn ein paar Leute da sind, dann stehen auf jeden Fall viele an den Quallenbecken immer. Und das macht einen stolz und ist ein gutes Gefühl.
Vera Pacher hat den Quallenpapa im Berliner Zoo besucht. Gar nicht so lange her übrigens, Julia, dass ich da war im
Echt?
Berliner Zoo und die Aquarien mir angeschaut habe. Es ist wirklich toll. Also gerade die Quallenbecken, die kannte ich so aus anderen Aquarien nicht. Die fand ich sehr besonders und die ziehen einen wirklich so in Bann, weil das...
Das hat sowas Meditatives irgendwie,
genau,
ne?
Das ist ein bisschen wie so eine Lavalampe oder sowas. Es ist echt abgefahren. Von den Quallen jetzt aber zu viel größeren Tieren, die auch im Meer leben, Wale. Und Wale sind ja für uns sozusagen sowas heutzutage wie, naja, unsere Brüder und Schwestern im Meer. Sie sind stark geschützt, weil sie auch stark bedroht sind. Gerade wird ja aktuell wieder über das Walfangverbot gesprochen. Wir begeben uns jetzt mal ins Jahr 1840. Da wurden Wale noch überall gejagt, auch in Australien, wo die dritte Geschichte spielt in der 100 heute. Und Mitte des 19. Jahrhunderts, da war Australien ja noch nicht sehr alt. Wir erinnern uns, Sträflinge haben die Briten da irgendwann mal hin verschifft. Ne? Seit 1830 aber sind auch Auswanderer nach Australien gekommen, so klassische Glückssucher. Leute wie Alexander Walker Davidson. Schotte, kommt aus Aberdeen, ist Zimmermann, hat eine Frau und 8 Kinder. Er ist erst nach Sydney gegangen, dann aber nach Boyd Town. Das ist eine Kleinstadt an der Südküste Australiens. Und da sollte ein großer Hafen gebaut werden. Das würde natürlich für einen Zimmermann ganz schön viel Arbeit bedeuten. Aber aus diesen Hafenplänen wurde dann doch nichts. Die meisten Leute sind wieder weggezogen. Davidson aber, der Zimmermann, sagt, nee, ich bleib hier in der Bucht. Zieht einen Ort weiter und sattelt beruflich um. Und jetzt kommen wir wieder zu den Walen. Denn Davidson wird Walfänger. Und zwar ein besonderer. Pia Volk war viele Jahre später dort, in dem Ort, wo das alles passiert, und erzählt euch jetzt seine Geschichte.
Heute ist der 15. Juni 1860. Es ist ein ziemlich normaler Morgen in Eden. Das ist ein kleiner Ort an der Südostküste von Australien. Im Juni ist es da recht kühl, vielleicht so 10, 15 Grad Celsius. Eden liegt an einer Bucht, die heißt Twofold Bay, was übersetzt zweifache Bucht heißt, weil es ein kleineres und ein größeres Becken gibt. Zu der Bucht gibt es nur eine schmale Zufahrt, deswegen ist Eden ziemlich windgeschützt, also meistens jedenfalls, und das Wasser ist ruhig. Das macht es zum nahezu perfekten Hafen.
Friday, 15th of June, 1860. Twofold Bay and Manaroo Telegraph. Whaling in Twofold Bay.
Im Twofold Bay, Maneroo and Telegraph der örtlichen Zeitung erscheint ein langer Text. Die Überschrift heißt Whaling in Twofold Bay, also Walfang in Twofold Bay. Und darin schreibt der Autor, dass der erste Finnwal der Saison in der Bucht aufgetaucht ist. Das Wasser ist ruhig und glatt, die Sonnenstrahlen tanzen darauf, bis die Oberfläche plötzlich von Finnen zerschnitten wird. Sie kommen von allen Seiten, wie wilde Pferde, die aus Neptuns Gespann ausgebrochen sind. So beschreibt er es jedenfalls. Die Rückenflossen gehören zu einer Gruppe von Orcas, die den Finnwal vor sich hertreiben. Und das ist ein ziemliches Spektakel. Die Einfahrt zur Bucht ist mit nur 3 Kilometern ziemlich schmal und außerdem sehr flach. An der tiefsten Stelle sind es gerade mal 35 Meter bis zum Meeresgrund und Wale werden ja so zwischen 6 und 40 Metern groß. Das heißt, für die Größten wird es da wirklich eng. Zum Ufer hin fächert sich die Bucht auf und ist gespickt mit Vorsprüngen, Nischen und Sandbänken. Es ist im Grunde genommen die perfekte Falle. Und die Finnwale, die schwimmen direkt rein. Ihre blauen Rückenflossen durchschneiden das Wasser. Die Orcas sind gleich hinter ihnen. Die erkennt man an den schwarzen Flossen. Und der Finnwal versucht abzutauchen, um abzuhauen. Aber die Orcas schneiden ihm den Weg ab. Dann muss er nach oben, um Luft zu holen. Da lassen ihm die Orcas keine Zeit. Stattdessen drängen ihn die Orcas Richtung Küste ab, wo er aber stranden könnte. Und dann mischen bei dieser Jagd auch noch die Menschen mit. Die Walfänger, die lassen ihre Boote ins Wasser, rudern in Richtung Wal. In jedem von den Booten sitzen 4 oder 6 Ruderer. An der Spitze steht ein Mann mit einer Harpune. Es gibt ein Boot, das fällt auf, weil abgesehen von einem Weißen da nur Aborigines drin sitzen. Und das ist das Boot von Alexander Walker Davidson. Niemand aus diesem Boot versucht, die Orcas mit den Paddeln zu treffen. Also im Gegenteil sogar. Kaum hat Davidsons Crew einen Wal erlegt, schneiden die Aborigines große Stücke aus dem Fleisch heraus und werfen sie den Orcas zu. Irgendwie so, als würde man einen Jagdhund belohnen. Und genau das ist es auch.
A killer whale is a sheepdog, a good sheepdog on sheep. That's the same thing.
Den Mann, den ihr hier hört, das ist Jack. Den versteht man nicht so gut. Der spricht australisches Englisch und der ist bei dem Interview auch schon über 80 Jahre alt und es fehlen ihm ein paar Zähne. Hier sagt er gerade, dass die Orcas sowas waren wie Hütehunde für eine Schafherde.
That's the same thing. Because the killer whales used to fish all the whales in the bay. See, the humpbacks go from north head right across to south head. The killer whales would be waiting south head, then bring them in the bay. Hold them in there all night.
Für die Orcas war die Bucht ihr Zuhause. Die haben am Südende auf die Wale gewartet, um sie dann in die Bucht hineinzutreiben. Und dann haben sie stundenlang gejagt, die ganze Nacht.
The killer used to come off the mouth of the river over there and flop tail. Used to bring his tail out of the water and hit the water and you could hear it from over here. Just to wake him up, tell him he had the whale in the bay.
Und wenn die Orcas die Wale in die Bucht getrieben hatten, dann sind sie zum Haus von den Davidsons geschwommen und davor aus dem Wasser gesprungen und wieder hineingeplatscht. Das war sowas wie ein Signal für die Walfänger und es hieß, die Jagd ist am Laufen, los, bringt eure Boote schnell ins Wasser. Die Orcas, das sind Zahnwale und die fressen Fleisch und ihre Beutetiere, die Finnwale oder auch die Buckelwale, das sind Bartenwale und die filtern Plankton und andere Kleintiere aus dem Wasser. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Die Orcas und die Bartenwale, die treffen vor der australischen Küste zusammen und zwar ziehen die Bartenwale von den kalten Gebieten, wo sie eigentlich leben, in die Tropen hoch. Dort bekommen sie ihre Kinder und dann ziehen sie Monate später wieder zurück zu den Polen. Und auf dem Weg zurück sind die Walkühe ziemlich schwach, weil sie monatelang nichts gegessen haben und ihre Kinder gesäugt haben. Und genau das nutzen die Orcas und die Menschen aus. Orcas jagen in Gruppen und die teilen sich die Arbeit auf. Also einer oder zwei, die treiben den Wal in die Bucht. Ein anderer, der hindert ihn daran aufzutauchen und Luft zu holen. Und ein Dritter ist halt immer losgeschwommen und hat den Walfängern Bescheid gegeben.
That's what they used to do when they had a whale in the bay. They'd come up and flop and they'd hear that down at the house.
Das ist Elsie, die fast 100-jährige Urgroßenkelin von Alexander Walker Davidson, dem Schotten, der 1842 mit seiner Frau und den 8 Kindern nach Australien gekommen ist.
In the middle of the night or any time, then they'd go out and they'd follow that whale with the phosphorus on the water. And then they'd follow it till daylight and then, okay. And they'd keep it in the bay if they could, like they
Der australische Filmemacher Greg McKee hat sie vor einigen Jahren interviewt und mir erlaubt, ihre O-Töne zu benutzen. Einer von Davidsons Söhnen war Elsies Vater und er hat selbst noch Wale gejagt. Elsie kann sich deshalb ziemlich genau an das Geräusch erinnern, was die Wale mit ihrer Schwanzflosse gemacht haben, wenn sie aus dem Wasser gesprungen sind. Damit haben sie George, also Elsies Vater, alarmiert. Als Alexander Walker Davidson, der Urgroßvater von Elsie, nach ihnen gekommen ist, damals gab es ein paar Walfänger da in der Bucht. Die haben bis zu 8 Wale am Tag erlegt, also sofern sie genug Leute für ihre Boote hatten. Weil Walfang war eine richtig harte Arbeit. Die Männer sind im Winter in kleinen Nussschalen, winzigen Holzbooten eigentlich, rausgerudert und dann haben sie den Walen nachgestellt. Das Wasser war eisig, im Winter hat es total oft gestürmt und manchmal gab es dann halt meterhohe Wellen. Total gefährlich für die Walfänger. Und dazu kommt dann auch noch, dass keiner von den Davidson wirklich schwimmen konnte.
They couldn't swim.
Wenn die Wale gefangen hatten mit der Harpune, dann hing da so ein Seil dran. Und manchmal im Todeskampf hat der Wal dann mit seiner Schwanzflosse die Boote zerschlagen. Und die Hand Gottes haben die Walfänger deshalb diese Schwanzflosse auch genannt. Und dann sind die Männer halt im Wasser herumgetrieben und konnten sich nur noch so an den Holzstücken festklammern. Und die hatten richtige Todesangst wegen der Haie.
Oh, die Sharks. Oh, you got no idea. From about 2 feet up to about 25 feet.
Daran erinnert sich auch Jack. Der sagt, das Blut der Wale hat die Haie angelockt. Naja, und deshalb war der Walfang eben sehr, sehr gut bezahlt für Leute, die sonst so gut wie keine Ausbildung hatten. Aber er war eben auch ziemlich gefährlich. Und viele der Leute, die auf den Walbooten angeheuert haben, die haben gar nicht lange durchgehalten. Also die einzigen Arbeitskräfte, die es in ihnen eigentlich schon immer gegeben hat und die auch geblieben sind, das waren die Aborigines. Mit denen wollte aber keiner von den Weißen zusammenarbeiten, weil die Aborigines haben sie als minderwertig angesehen und sie auch ziemlich schlecht behandelt. Außer eben Alexander Walker Davidson, Elsies Urgroßvater. Der war streng gläubig und für ihn waren alle Menschen gleich, ausnahmslos. Und der hat mit den Aborigines zusammengearbeitet und sie auch mit ihm. Und das wirklich Erstaunliche daran ist nicht mal das, sondern auch, dass er sie genauso bezahlt hat wie die Weißen. Das wiederum fanden die Weißen so ungerecht, dass sie eine Zeit lang nicht mit ihm zusammenarbeiten wollten. Aber das konnte Davidson eigentlich nur recht sein, denn die Aborigines, das hat er ziemlich schnell bemerkt, haben eine ganz besondere Beziehung zu den Orcas.
And when we see the water tree, these water trees bloom.
Kubu ist ein Aborigine vom Stamm der Yuin. Die Yuin haben schon lange vor den Europäern in Eden gelebt und es gibt ziemlich viele Geschichten darüber, wie sie mit den Walen kommuniziert haben.
My grandfather, he was a harpooner, and the killer whale used to come in, and when Dad and them were there, they'd be laying down in the Eden, they'd be splashing the water like that, hit the water, making a sound, and the grandfather singing, "Whale, yeah, come on, get up." And they all get up out of bed and where they go and he takes them out of the bay. Yeah, to ride around and all the killer whales got him there, right up near the rock.
Kubu erzählt hier, wenn die Akazien angefangen haben zu blühen, sind sie runtergegangen ans Wasser und dann haben sie mit den Paddeln auf die Oberfläche geschlagen und es gibt andere Geschichten, in denen haben sie dann auch noch Feuer angezündet und gesungen. Die Yuin tragen in ihren Zeremonien schwarz-weiße Kleider und Ethnologen vermuten, dass sie das tun in Anlehnung an die Orcas, weil die ja auch schwarz-weiß sind. Also die Yuin glauben, dass sie als Orcas wiedergeboren werden und deshalb betrachten die Wale als Teil ihrer Familie. So ein bisschen so, wie wir das vielleicht mit Hunden oder Katzen machen. Und die Aborigines, die für Davidson gearbeitet haben, die geben den Orcas sogar Namen. So wie wir das eben auch mit den Haustieren machen. Die heißen dann Big Ben, Young Ben, Jimmy, Charlie Edgery, Albert, Walker, Skinner, Big Jack, Little Jack, Tom, Cooper. Das sind alles englische Namen, weil die Aborigines selbst nämlich gar keine Namen in ihrer eigenen Sprache haben dürfen. Das haben die englischen Kolonialherren damals so entschieden. Die konnten die nicht aussprechen und Da gab es sowieso so ein allgemeines Unverständnis der Aborigine-Kultur gegenüber. Und im Grunde ist es ja auch in der Bucht so. Für die Weißen sind die Orcas Feinde, weil sie ihnen die Beute, also die Bartenwale, streitig machen wollen. Und für die Yuin sind die Orcas aber Freunde, mit denen sie sich die Bucht vor Eden teilen. Und darum gehen die Yuin, die Davidson für die Waljagd angestellt hat, auch ganz anders mit den Orcas um. Wenn die Orcas einen Bartenwal jagen, kann es 8 bis 12 Stunden dauern, bis die Beute tot ist. Die Orcas hindern die Bartenwale nämlich erstmal nur daran, aufzutauchen und Luft zu holen. Und die Bartenwale sterben dann irgendwann an Sauerstoffmangel, an Erschöpfung oder weil sie stranden. Das ist eine endlose und ziemlich qualvolle Jagd. Aber wenn die Walfänger dazukommen, dann dauert die Jagd eben nicht mehr so lange. Mit ihren Harpunen können die Bartenwale ziemlich schnell töten. Und anders als die anderen Walfänger hat Davidson und seine Crew an Aborigines die toten Bartenwale nicht sofort an Land geschleppt. Die haben die Beute erstmal den Orcas überlassen.
The killers would take it down and get the tongue out and then they'd moor it there and it would fill up with gas and it would rise. They'd go back and tow it in and then they'd let the gas out. They always got their tongue. That was almost before he was dead, when he was thinking. The tongue on the lips they used to tear off. And that was their reward.
Die Orcas haben den Wal mit auf den Meeresboden gezogen, erzählt Elsie. Die Walfänger haben ihn nur mit einer Boje markiert. Und nach 1 oder 2 Tagen hat sich der Walkörper mit den Gasen der Verwesung gefüllt und ist an der Meeresoberfläche getrieben. Und dann erst ist Davidson mit seiner Crew rausgerudert und hat den Wal in den Hafen gebracht. Und dem Wal hat nichts gefehlt. Nur Lippen und Zunge haben die Orcas gefressen. Niemand weiß, warum es ausgerechnet Zunge und Lippen waren. Und Alexander Walker Davidson, der hat dann das Walfett abbekommen und daraus Walöl gemacht. So haben er und die Orcas sich halt die Beute geteilt. Niemand weiß, ob Alexander Walker Davidson reich werden wollte durch den Walfang. Auf jeden Fall wollte er seiner Familie ein Zuhause bieten können und sie ernähren können. Und genau das hat er dank der Orcas und der Aborigines ja auch geschafft. Eden ist bis heute die Heimat der Familie Davidson. Genau wie Alexander Walker Davidson sich das damals gewünscht hat, als er Schottland verlassen hat. Marty Davidson, sein Ur-Ur-Urgroßenkel, lebt immer noch dort. Allerdings arbeitet der als Tankwart. Und auch wenn die Zeit der gemeinsamen Waljagd jetzt schon mehr als 100 Jahre her ist, die Menschen aus Eden erzählen immer noch Geschichten davon.
They went out one day then about a mile out in the sea and a whale came along and it smashed the boat. His tail smashed the boat, knocked him out. They put him on a bit of wood. He got a big fin like that up here, kill a whale. And he come up under the grandfather and grandfather got out of the thing, he'd start legs over.
Gubu weiß zum Beispiel noch, dass sein Opa mal bei einer Jagd gekentert ist und nur mit Hilfe eines Orcas überlebt hat, weil er ihn auf seinem Rücken zurück in den Hafen gebracht hat. Und Elsie, die erinnert sich, wie einmal das Boot von ihrer Familie gekentert ist. Da saßen ihre Mutter drin und ihre 3 Geschwister. Elsie, die war damals selber noch ganz klein, 7, 8 Jahre alt, und die ist mit ihrem Vater raus aufs Meer gerudert, um die Schiffbrüchigen zu suchen. Die Mutter und die kleine Schwester, die konnten sie retten. Und die Leiche des kleinen Bruders, die wurde am nächsten Tag angespült. Aber der Leichnam von Jack, Elsies großen Bruder, den konnten sie tagelang nicht finden.
But all the week that they were searching, they were in, went up and down the past where he was drowned all the time. He wasn't touched by a shark or for anything like that. And that's the truth. So on the day of the funeral, Mr. Logan came and picked us all up in the coffin, and they followed us across, right across the bay, and then they went back out.
Und gerade als ihr Vater und seine Männer die Suche abbrechen wollten, ist einigen anderen Kindern aus dem Dorf aufgefallen, dass einer der Orcas immer zu über die gleiche Stelle gekreist ist, immer im Kreis, immer wieder. Und als die Männer da nochmal hingefahren sind und nachgeschaut haben, haben sie die Leiche von Jack gefunden. Die hatte sich im Seegras verhakt. Als die beiden Kinder beerdigt worden sind, sind die Wale dem Trauerzug an der Küste entlang gefolgt bis zum Friedhof. Diese Geschichte erzählen sich die Bewohner von Eden bis heute. Drei Generationen hält die Freundschaft zwischen Orcas und Menschen. Der Walfang wird immer kommerzieller. Die Menschen nutzen Unterwassergewehre, um die Bartenwale zu töten. Das stört die Orcas, weil ihr Gehör ziemlich empfindlich ist. Und dann kommt irgendwann ein Walfänger von außerhalb und tötet einen von den Orcas. Vermutlich ist es einer der Anführer von dieser Gruppe. Und danach kommen immer weniger Orcas in die Bucht. Der letzte, der dort gesichtet wird, der stirbt 1930. Tom hieß der. Und sein Skelett hängt heute im Museum von Eden.
Das war die Geschichte von Orcas, die zusammen mit Menschen auf Jagd nach Bartenwalen gegangen sind. Und Julia, die Geschichte, die kommt mir irgendwie bekannt vor, muss ich sagen. Habe ich da nicht schon mal was gehört hier bei uns? Haben wir doch was gehört, ne?
Ja, hast du, ganz richtig. Und zwar in unserem Podcast über Dinge, die man nicht tun sollte. Der lief hier letztes Jahr im August, also jetzt über ein Jahr her, hat die Nummer 141.
Und da ging es um?
Da ging es damals um Rheuma, um Wale und um Menschen, die in toten Walen rumsitzen, um ihr Rheuma zu bekämpfen. Und zwar in der Twofold Bay in Eden.
So, also das heißt, ich erinnere mich jetzt langsam, aber es geht auch tatsächlich um die gleiche Bucht, über die wir gerade was gehört haben.
Genau, es geht in der Geschichte um genau die gleiche Bucht, um die Twofold Bay. Da haben nämlich eben nicht nur die Orcas zusammen mit den Menschen Bartenwale gejagt, da haben auch Menschen mit Rheuma wirklich in den Kadavern von toten Walen gesessen, um ihr Rheuma zu heilen.
Das also war
so
das
30,
Ding, ja.
30 Stunden haben die da drin gehangen, weil in diesen Kadavern ist es halt ultra heiß geworden, also richtig schön warm.
Verwesungswärme
und man hat halt damals gedacht so, ja, also Rheuma könnte man damit heilen. Das hat uns in dem Beitrag, den wir damals gehört haben, der Medizinhistoriker Matthias Krieschel erzählt.
Ich glaube, Leute, die an schwerem Rheuma leiden, die haben starke Schmerzen, die sind in ihrer Bewegung beeinträchtigt und die werden sicherlich fast alles versuchen, was an Möglichkeiten zur Verfügung steht, um ein bisschen Abhilfe von ihrer Krankheit zu bekommen.
Ja, und genau daraus ist dann die Geschichte für die 100 geworden, weil wir fanden es schon relativ absurd, wie man sich 30 Stunden in einen toten Wal setzen kann.
Also ein toter Wal, kennt ihr vielleicht dieses YouTube-Video oder kennst du das, wo so ein Wal, der so aufgedunsen ist, angeschnitten wird und dann explodiert und alle Leute drumherum sich übergeben müssen, weil es so stinkt.
Mhm. Also, so war das.
So war
also
das.
Da haben die dann drin gesessen.
Oh. Und diese abstruse Geschichte, die findet ihr in Ausgabe 141 der 100, natürlich auf deutschlandfunknova.de und wenn ihr die aktuelle Ausgabe unsurft sozusagen, findet ihr den Link da auch. Mensch und Tier heißt es aber jetzt in Ausgabe 171 der 100, außergewöhnliche Beziehungen zwischen Menschen und Tieren haben wir heute. Und jetzt geht es um eine Beziehung zwischen Mensch und Tier, gegen die gibt es scharfen Protest, weil einige sagen, diese Beziehung dürfte so einfach nicht sein. Felicitas Böselager hat den Menschen und das Tier für uns besucht und ich habe mit Felicitas in unserem Studio in Bremen gesprochen.
Hallo Paulus.
Es geht ja um den Schimpansen Robby und seinen Besitzer Klaus Köhler. 43 Jahre lang lebt Robby schon bei Herrn Köhler und zwar im Zirkus Belly. Und Robby ist tatsächlich der letzte Schimpanse, der in Deutschland in einem Zirkus lebt. Du warst da. Wie war die erste Begegnung?
Also ich bin zu diesem Zirkus gefahren, der hat gerade Halt in der Nähe von Bremen gemacht und da stand dann so ein riesen Zirkuszelt mitten auf dem Dorfplatz und die Tiergehege drumherum und eben auch das Gehege von dem Affen Robby. Das heißt, sein Wagen und daran schließt sich so eine kleine Veranda an und dann geht es eine Treppe runter in das Außengehege, das hat so ungefähr 40 Quadratmeter. Und als ich da ankam, da hat Robby gerade so am Gitter in seiner Veranda gelümmelt und sah total freundlich aus und hat sich immer so interessiert umgeguckt, wenn er irgendwas gehört hat. Der hat eine total witzige Frisur, also auf seinem Hinterkopf stehen seine Haare wie so ein Kamm nach oben, ein bisschen wie ein Punk. Und dann hat er aber gleichzeitig ein kleines Bräuchlein wie ein alter Mann und so ein paar graue Haare an ein paar Stellen an seinem Körper. Also, aber insgesamt sieht er total nett aus und außerdem mag er blonde Frauen mega gerne und hat mir dann Tomaten geschenkt. Das hat mich natürlich sofort bestochen.
Wahnsinn, er hat dein Herz gewonnen.
Ja.
Als ich das letzte Mal zu so einem Zirkus gegangen bin, der auf so einem Dorfplatz war, da ehrlich gesagt hatte ich den Eindruck, oh Gott, den Tieren geht es ganz, ganz schlecht. Es sah irgendwie heruntergekommen aus. Das ist jetzt aber ganz anders da. Und Robbie geht's gut, so wie du es beschreibst, oder?
Oh ja, würde ich schon sagen, dass es dem gut geht, ja. Auf der Veranda von Robbie, da hängt so eine kleine grüne Hängematte. Und in die Hängematte hat sich dann der Zirkusdirektor Klaus Köhler gesetzt. Die Hängematte ist auch von ihm, weil Robbie hat mega Schiss vor der Hängematte. Also nicht davor, dass die da hängt, sondern sich da reinzusetzen, das ist ihm irgendwie gruselig. Und aber dann setzt sich Robbie eben lieber neben ihn auf den Boden und lehnt sich dann so an die Hängematte ran oder schaukelt den Köhler. Und wenn er keinen Bock mehr hat, den zu schaukeln, dann halten die einfach ihre Hände.
Bist du kitzlig? Bist du kitzlig? Kitzlig ist er.
Und Herr Köhler macht sogar häufig seinen Mittagsschlaf in der Hängematte bei Robbie. Das heißt, der liegt dann, der pennt ja, also der liegt da dann total ausgeliefert in seinem Gehege.
Ja, dazu muss man natürlich sagen, Schimpansen sind immer noch wilde und gefährliche Tiere.
Ja, die sind mega stark und die haben ein krasses Gebiss und in der freien Wildbahn sind die auch ziemlich brutal und bringen sich auch gegenseitig um. Also ich würde mich niemals zu einem Schimpansen ins Gehege legen und da schlafen erst recht nicht. Ich wüsste gar nicht wie. Aber bei Robby und Köhler ist das eben anders. Robby freut sich immer einen Ast ab, wenn Herr Köhler zu ihm kommt.
Herr Schatz, komm her, du alter Schamane. Komm her, na Papa. Ja. Wo ist er denn?
So klingt das dann. Dann hüpft Robby fröhlich auf und ab und rüttelt irgendwie an den Gitterstäben.
Aber natürlich gibt es da ein Problem, denn Robby ist nun mal kein Mensch und das ist keine Freundschaft zwischen Menschen, sondern Robby ist ein Tier.
Genau, das ist das Problem und das sieht die Tierrechtsorganisation PETA auch so und auch das Veterinäramt in Celle, da ist das Winterquartier von dem Zirkus, das glaubt, dass Robby, solange der halt nur unter Menschen lebt, dass es dem so lang dann gar nicht gut gehen kann. Und deshalb will PETA, dass Robby in eine Auffangstation in die Niederlande gebracht wird und um das durchzusetzen, läuft jetzt auch ein Verfahren vor Gericht. Also das heißt, unter Umständen könnte Robby demnächst abtransportiert werden. Ja, weil so wie Robby jetzt gerade in dem Zirkus lebt, das sollte es eigentlich in Deutschland nicht mehr geben.
Nun lebt er aber seit 43 Jahren so in diesem Zirkus. Vielleicht reden wir mal drüber, wie es dazu gekommen ist. Wie ist Robby beim Zirkus gelandet?
Ja, Robby ist nämlich eigentlich kein Zirkus, sondern eigentlich ein Zootier. Also er wurde im Zoo geboren und da wurde er dann von seiner Mutter verstoßen. Deshalb haben Pflegerinnen im Zoo ihn mit der Flasche aufgezogen. Ist ja auch irgendwie so eine Traumvorstellung. Und als er dann ungefähr 4 Jahre alt war, hat Herr Köhler ihn dem Zoo abgekauft.
Moment mal, Zoos schreiben sich doch irgendwie Tierschutz auf die Fahnen oder kümmern sich darum, dass Tiere nicht aussterben. Wieso verkaufen die Tiere an Zirkusse?
Ja, irgendwie war das, muss man wissen, das war damals anders. Es war gang und gäbe, dass die Tiere, die die Zoos nicht mehr halten konnten, dass die dann einfach an Zirkusse verkauft wurden. Das war vollkommen normal. Und dann hat Herr Köhler Robby gekauft, da war er 4 Jahre alt und ist in den Zirkus gekommen. Und da war er noch ein ganz kleines Affenkind.
Zu goldig war er und ich konnte ohne ihn nicht sein.
Ja, das war Herr Köhler gerade, der hat sich dann sofort in seinen kleinen Schimpansen verknallt.
Naja, kann man sich auch vorstellen, so ein kleines süßes Schimpansenbaby. Aber er bleibt ja kein Baby, wie wächst er auf im Zirkus?
Ja, Robby ist dann sowas wie ein Familienmitglied von den Köhlers geworden. Also Herr Köhler hat 6 Kinder und die sind alle miteinander aufgewachsen und Robby eben auch. Der hat auch mit denen abgehangen und der war dann bei denen im Küchenwagen und die haben zusammen gespielt und die haben da so einen ganz großen Holztisch am Küchenwagen und da hat er auch die Mahlzeiten mit denen zusammen gegessen, also saß genauso wie die am Tisch. Und wenn die Kinder morgens ihre Milch getrunken haben, dann hat er auch Milch getrunken.
Meine Güte, das ist ja eine Vorstellung. Also das hätte ich als Kind geliebt. Ja, ich habe mir meinen kleinen Teddy da auf den Küchentisch gestellt und habe getan, als ob er mit ist. Die hatten da einen echten Schimpansen.
Ja, stell dir vor, der Teddy hätte dir die Hand gegeben.
Ja, genau.
Ja, und so war es auch. Also es war so, wie Herr Köhler es erzählt. Hat Robby einfach alles gegessen, was die Kinder auch gegessen haben. Das ist natürlich andererseits auch ein bisschen fragwürdig.
Ja, nicht das, was Schimpansen normalerweise essen würden.
Genau, aber für Herrn Köhler ist die Sache total klar.
Robby, das ist mein 7. Kind, das war immer schon hier.
Ja, und so war das auch mit den Auftritten im Zirkus. Die Kinder, die hatten ihre eigenen Auftritte und Robby eben auch. Also Robby hat Ziegen präsentiert und ist mit dem Familienhund Ted aufgetreten. Also Robby hatte so seine eigene Tierrevue. Und klar ist so ein Menschenaffe eine Riesenattraktion.
Mhm. Das, was wir bisher geklärt haben, ist alles irgendwie romantisch und süß und so weiter und so fort. Klar muss man immer im Hinterkopf haben, es ist ein Tier, es ist kein Mensch. Aber bei der Sache mit der Zirkusmanege und den Kunststücken, die Robby da macht, da wird es dann wirklich schwierig. Also er, ein wildes Tier als Dompteur von anderen Tieren, hat Herr Köhler da nie das Gefühl gehabt, das ist hochproblematisch, ich missbrauche hier diesen Affen als Zirkustier?
Nee, also das sieht Herr Köhler ganz anders.
Ich liebe Tiere, weil ich schon von Kindesbeinen an mit Tieren groß geworden bin. Mein ganzes Leben nur mit Tieren gearbeitet. Und deswegen staune ich darüber, dass man als Tierquäler bezeichnet wird.
Ja, und das habe ich auch gesehen bei Robby und bei seinen Hunden. Der hat schon eine besondere Gabe, mit Tieren umzugehen, der Herr Köhler. Irgendwie werden die alle ganz ruhig bei ihm. Aber speziell bei Robby ist das Problem nochmal ein ganz anderes, also nochmal mehr, als dass er nur eingesperrt ist. Wenn man nämlich seine Tierärztin fragt, dann sagt die, Robby sei objektfehlgeprägt. Also das heißt, dass er so früh nur mit Menschen zusammengelebt hat, dass er jetzt selber denkt, er sei ein Mensch. Und für Schimpansen ist aber total wichtig, dass die mit anderen Schimpansen zusammenleben. Und das hatte Robby halt nie.
Wir haben ja auch gerade darüber geredet, dass Schimpansen einfach auch gefährlich werden können, dass sie in der freien Wildbahn das Schimpansenmännchen da durchaus mal Rivalen umbringen. Und jetzt ist da so ein Schimpanse am Küchentisch, wird größer. Das bringt doch auch Probleme irgendwann, oder?
Tja, genau. Also als Robby dann so Ende 20 war, sozusagen erwachsen wurde, da konnte er also nicht mehr einfach so bei den Köhlers abhängen, weil er hätte versucht, die Söhne von Herrn Köhler unterzubuttern, weil er glaubt, dass er der älteste von den Geschwistern ist.
Und dann macht er auch auf Alpha halt.
Genau, dann macht er auch Alpha und das kann ziemlich gefährlich sein. Der ist ja viel stärker.
Hm. Was ist denn die Konsequenz? Also was haben die Köhlers dann gemacht?
Ja genau, dann musste Robby halt nach den Aufführungen meistens zurück in sein Gehege und konnte nicht mehr bei der Familie in dem Wagen abhängen. Und Herr Köhler hat ihn dann nur manchmal in den Wagen geholt, wenn er halt alleine war und wusste, dass er sonst keiner ist. Und sonst war die Lösung, dass die ihn jetzt täglich besuchen. Also Herr Köhler und seine Frau und der Hund Ted, die sind zum Teil bis zu 6 Stunden bei ihm im Gehege. Und der Herr Köhler, der beigt sich dann auch richtig mit ihm. Also die sind dann wie so 2 kleine Jungs im Stroh, die sich raufen. Und genau, dann spielt der Hund da auch noch mit.
Ja. Wie in einer Fernsehserie oder sowas.
Ja, genau. Wirklich. Aber Robby, der ja glaubt, er wäre ein Mensch, ist halt jetzt eigentlich nicht mehr bei seiner Familie.
Aber im Zirkus? Also tritt er da noch auf?
Nee, inzwischen nicht mehr. Herr Köhler und die Tierärztin, die sagen, dass Robby ein Rentner sei. Das ist ja auch schon eine ziemlich vermenschlichte Beschreibung.
Allerdings, ja.
Aber das muss man auch sagen, also mit 47 Jahren ist er auch sozusagen in Schimpansenzahlen ein Rentner, zumindest ein Greis. Schimpansen können so bis 50 Jahre alt werden und in der freien Wildbahn haben die eine Lebenserwartung von ungefähr 20 Jahren. Aber er reist noch mit den Köhlers. Also
mit dem Zirkus ist er unterwegs, wenn die durch die Republik fahren?
Ja genau, die ziehen ja ungefähr einmal in der Woche um und dann wird der in seinen Wagen geladen und dann geht's wieder los.
Wahnsinnig aufwendig.
Ja, total aufwendig und das ist eben auch sauteuer. Deshalb sieht man da schon, dass der denen auch wirklich wichtig ist. Also die verdienen jetzt nichts mehr an dem, weil der nicht mehr auftritt. Aber man wird jetzt ein Familienmitglied nicht einfach weggeben, weil er nicht mehr in der Manege auftritt, sondern den nimmt man jetzt mit wie den Opa halt, den man mitnehmen würde.
Setzt ihn auf die Bank und lässt ihn Schach spielen.
Ja, genau.
Er ist dann im Gehege und hängt ab.
Ja, so ist es.
Jetzt könnte man, nach dem, was du so erzählst, sagen, ja, eigentlich ist es doch irgendwie alles einigermaßen gut mit Robby und Herrn Köhler. Der Affe ist ein Rentner, er darf da zufrieden in seinem Gehege sein, er wird gut behandelt, kein Problem.
Ja, eben nicht ganz. Also die Tierrechtsorganisation PETA, die will ja, wie gesagt, dass Robby jetzt ausgewildert wird, in so eine Affenauffangstation kommt, damit er also sein Rentner-Dasein mit anderen Schimpansen verbringen kann. Weil,
also Altersheim im Prinzip.
Genau, Altersheim mit anderen Affen, ja. Peter argumentiert, dass Robby nämlich, solange er unter Menschen ist, psychisch leidet, auch wenn wir das nicht sehen können. Und dass er halt erst dann richtig glücklich ist, wenn er andere Affen kennenlernt.
Einerseits, ja, wildes Tier und Schimpansen wären das richtige Umfeld. Andererseits, 43 Jahre ist er bei dieser Familie, ist schon im Zoo, von den Pflegern hast du erzählt, mit der Flasche großgezogen worden. Wie soll man das entscheiden?
Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, das braucht man ja echt nicht diskutieren, dass es für Affen besser ist, unter Affen zu leben. Aber vielleicht ist es jetzt halt in dem speziellen Fall einfach anders. Also die Tierärztin sagt, dass Robby gar nicht überleben könnte unter anderen Affen, weil er viel zu vermenschlicht ist. Der kann einfach die Affensprache nicht, der versteht die nicht.
Und dann würde er wahrscheinlich sofort Kloppe kriegen von den anderen Schimpansen.
Ja genau, kriegt sofort Kloppe und das wäre aber nicht das einzige Problem. Robby würde ja auch dann von fremden Menschen abgeholt werden und in einen fremden Wagen gebracht werden. Also der ist ja gewohnt an Transport, aber natürlich, dass der Köhler das alles mit ihm macht und dass er sozusagen in seinem Wagen, das ist ja sein Zuhause, in dem transportiert wird. Und dann würde er ziemlich Radau machen, also wenn dann andere kommen würden, um ihn abzuholen. Deshalb müsste man ihn narkotisieren. Und auch das hält seine Tierärztin für ziemlich gefährlich.
Entweder stürbe er auf dem Transport an der Narkose. Es besteht ein riesiges Narkoserisiko bei so einem alten Menschenaffen. Oder er stürbe vor Einsamkeit an gebrochenem Herzen in der Quarantänezeit. Oder spätestens bei einer Vergesellschaftung mit Artgenossen. Es geht nämlich immer beim Aufeinandertreffen von Gruppen darum, wer ist der Stärkere. Und es geht immer auf den Alten und immer auf das Männchen.
Ja, genau. Und dann ist mir aber abgesehen von der Gefahr von Robby noch was ganz anderes aufgefallen, als ich da war. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber es geht einfach auch nicht nur um Robby in dieser Geschichte. Herr Köhler und seine Frau, die lieben den wirklich, wie man halt ein Haustier gern hat, einen Hund, mit dem man aufgewachsen ist.
Nun, ein Hund würde halt nur 15 werden oder vielleicht ein bisschen älter, aber dieses Tier 43 Jahre bei Ihnen.
Ja, genau, das ist wirklich, also in dem Fall kann man, glaube ich, wirklich sagen, dass es wie ein Familienmitglied ist, wenn jemand, das sagt man ja schon nach 10 Jahren beim Hund, aber bei 43 Jahren. Ja. Genau, das ist natürlich eine andere Hausnummer. Und genau, dann habe ich mir auch gedacht, dass man denen wirklich auch das Herz rausreißt, wenn man da Robby jetzt umpflanzt nach 43 Jahren.
Wie geht's denn jetzt weiter mit Robby und den Köhlers?
Das wissen wir erst im Oktober. Dann ist nämlich das Berufungsverfahren in Celle und dann wird entschieden, ob Robby doch noch in die Auffangstation in die Niederlande kommt oder ob er bei Köhlers bleibt. Dagegen könnten die Köhlers zwar noch mal rechtlich vorgehen, aber das ist natürlich auch eine Frage des Geldes. Also so Familienzirkusse sind ja jetzt nicht superreich.
Felicitas Böselager hat uns die Geschichte von Robby und den Köhlers erzählt. Danke dafür und wenn du nochmal da bist, Felicitas, viele Grüße an Robby und Herrn Köhler.
Mach ich. Ciao, Paulus.
Und jetzt steht ja bald im Oktober 2018 das Berufungsverfahren an, Julia, im Landgericht Celle. Das heißt, Robby könnte mit 47 Jahren immer noch in diese Auffangstation in Holland kommen. Du hast über das Für und Wider, das wir ja auch im Beitrag schon ein bisschen anklingen lassen haben, in der Sache nochmal mit jemandem gesprochen, der sich so richtig, richtig gut mit Schimpansen auskennt.
Ja, mit Schimpansen und auch mit Robby. Und zwar ist es Kai Perret, der ist Zoodirektor in Magdeburg, hat sich irgendwann mal auf Schimpansen spezialisiert und der kennt Robby auch persönlich, der hat ihn mal besucht. Und er meint auch, dass Robby echt ein Sonderfall ist.
Inwiefern?
Zum einen, weil Robby eben sein ganzes Leben lang nur Kontakt zu Menschen hatte. Der kennt überhaupt keine Artgenossen. Und weil er eben so, schon so alt ist.
Das hat ja die Tierpflegerin
genau,
auch gesagt.
Genau, hat die Tierärztin vorhin ja auch gesagt im Beitrag, dass Robby so einen Transport vielleicht gar nicht überstehen würde, rein körperlich.
Jetzt ist eine Zusammengewöhnung von Schimpansen schon auch wirklich eine Königsklasse bei der Zusammenführung auch von fremden Tieren. Die gehen häufig blutig aus. Da geht es dann schon auch um Rangordnung, also dem Fremden auch direkt klarzumachen, wo er denn dann steht. Am besten natürlich ganz weit unten. Und ich habe die Befürchtung, dass Robby das wirkliche Schimpansenschiff nicht spricht. Und aufgrund des Alters wage ich in gewisser Weise doch zu bezweifeln, dass das Ganze von Erfolg gekrönt ist.
Ja, Kai Perret, der hat mir erzählt, dass er schon mal fremde Schimpansen mit seiner Schimpansengruppe im Zoo zusammengebracht hat. Und das dauert super lange. Also sie werden ganz langsam aneinander gewöhnt, sitzen vor der Scheibe, gucken sich die anderen an. Dann kriegen die irgendwie Kontakt auch über den Geruch und so. Und als er diese Schimpansen dann zusammengeführt hat, dann waren die Revierkämpfe zwischen denen trotzdem so heftig, dass da schon mal die ein oder andere Fingerkuppe bei draufgegangen ist.
Haben halt scharfe Zähne, diese Schimpansen. Nehmen wir jetzt aber mal an. Es wird dann entschieden, dass Robby in diese Schimpansen-Auffangstation muss, in die Niederlande. Wenn das mit der Eingliederung da überhaupt nicht funktionieren würde, was würde dann mit ihm passieren?
Ja, das ist wirklich eine wichtige Frage, weil die hat bislang niemand geklärt, also auch das Gericht nicht. Es kann ja sein, dass es nicht klappt. Was passiert dann mit Robby? Kommt er zurück zu Herrn Köhler? Wird er neben seinen Artgenossen einfach einzeln in einem Einzelkäfig mit Blickkontakt zu denen gehalten? Oder im allerschlimmsten Fall wird er eingeschläfert? Das weiß man einfach nicht. Und das kritisiert auch Kai Perret.
Für mich steht außer Frage, und das würde ich kategorisch auch ablehnen, dass Robbie dann in Holland getötet wird, wenn er nicht integrierbar ist. Deswegen ist da also die Abwägung nochmal sehr, sehr deutlich zu treffen.
Also er findet einfach, das Gericht muss auch dazu Stellung beziehen, was passiert, wenn es nicht klappt mit dem 47-jährigen Robbie Schimpanse aus dem Zirkus, der es einfach nicht schafft, dort in eine Gruppe zu kommen. Und ich finde einfach, wir sind da an so einem Punkt, wo sehr, sehr deutlich wird, dass es letztlich ja eigentlich unsere Schuld ist, also die Schuld des Menschen. Weil wir haben dafür gesorgt, dass Robbie jetzt in dieser Situation ist, dass er überhaupt in einem Zirkus leben muss. Und jetzt entscheiden Menschen wieder über das Schicksal von diesem Tier. Und ich finde halt, im besten Fall kommen solche Situationen einfach gar nicht zustande. Also solche Tiere landen nicht im Zirkus, da gehören sie einfach nicht hin.
Genau, denn auch wenn es Robbie bei Herrn Köhler augenscheinlich gut geht, Felicitas hat das ja sehr klar gemacht, müssen wir auch nochmal sagen, Schimpansen, nein, die gehören nicht in Zirkus, die gehören auch vielleicht gar nicht in Zoo, sondern im besten Fall blieben sie in der freien Wildbahn. Und von der freien Wildbahn sind wir in der nächsten Geschichte, ja, sehr weit weg, muss man sagen. Wir lernen jetzt nämlich einen Eber kennen und einen Mann. Sehr regelmäßig kommen die beiden sich sehr nah. Und ja, es geht auch irgendwie um Sex, aber das Ganze ist dann doch anders, als man vielleicht denken könnte.
Balsam liegt auf der Seite und grunzt. Seine Augen sind graublau, seine struppigen Borsten rosafarben und schwarz. Mit seinen langen Wimpern blinzelt er ein bisschen verschlafen. Mit seiner feuchten, beweglichen Schnauze schnüffelt er die Umgebung ab wie ein Hund. Das ist der Moment, in dem Balsam kapiert, die Menschen sind zurück. Wie jeden Sonntagabend. Im Stall geht das Licht an. Müde Eber schuppern ihre struppigen Hintern an den Gitterstäben. Und im Pausenraum der Eberstation röchelt eine Kaffeemaschine. Gleich neben Balsams Stall gibt es ein Labor. Hier sterilisieren Mitarbeiterinnen in weißen Kitteln und mit Haarnetzen, Becher, Mikroskope und Instrumente. Sie präparieren Kühlboxen. Sie fahren die computergesteuerte Sperma-Abfüllanlage hoch. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie in einer DDR-Großküche. Nur die Geräte passen nicht. Sie sind neu und blitzeblank. Es riecht auch nicht nach Soßenbinder, sondern nach Sperma und Desinfektionsmittel. Immer Sonntagabend, wenn Millionen Menschen Tatort schauen, wird Balsam nämlich einer runtergeholt. Denn Balsam ist ein Zuchteber. 5000 Eber produzieren das Sperma, aus dem 27 Millionen Schweine sind. Verrückt. Balsam ist 2 Jahre alt und knapp 300 Kilogramm schwer. Seine Hoden sind groß wie Handbälle. Als er bemerkt, dass Rolf Block vor seinem Stall steht, wuchtet er sich aus dem Stroh und schnuppert an den Gitterstäben. Rolf Block ist 64 Jahre alt und er arbeitet seit mehr als 30 Jahren in der Eberstation in Stotternheim. Angefangen hat er als Betriebshandwerker, damals noch im volkseigenen Betrieb der DDR. Eigentlich ist hier noch alles wie früher, sagt er. Nur heute gibt es mehr Technologie und weniger Personal. Irgendwann hat er sich abgeschaut, wie das geht mit dem Absamen aus der Hand. Hat sich so ergeben, sagt Block. Und dass er sich daran gewöhnt hat. Heute ist er der Stallleiter und Balsams persönlicher Absamer. Balsam lebt hier seit Februar 2015. Er ist einer von 157 Zuchtebern in Stotternheim. Der offizielle Besitzer der Tiere ist die Besamungsunion Schwein. Einer der größten Produzenten von Ebersperma in Deutschland. Im Katalog der Firma steht, Balsam ist ein Spitzenvererber. Jedes Jahr zeugt Balsam rund 24.000 Nachkommen. Indirekt, versteht sich, echten Sex wird Balsam nie haben. Zusammen kommen die Stotternheimer Eber so auf 3,8 Millionen Nachfahren pro Jahr. Und die landen alle irgendwann mal als Schnitzel, Salami oder Currywurst auf unseren Tellern. Balsam hingegen wird nicht gegessen. Er macht unser Essen. Dafür bekommt er regelmäßig die Hufe gefeilt und den Rücken geschrubbt. An besonders guten Tagen spritzt ihn Rolf Block mit dem Wasserschlauch ab. Das liebt Balsam. Er hat alle Impfungen, immer frisches Stroh. Zweimal am Tag kriegt er eine Schippe Müsli in den Trog. Wenn er mal nicht auf ist, kommt ein Arzt und schaut nach, was los ist. Den Stall verlassen darf Balsam jedoch nie. Den Himmel hat er maximal ein paar Sekunden in seinem Leben gesehen. In seine Nähe kommen nur desinfizierte und getestete Mitarbeiter. Darum hatte ich selbst auch gar keinen direkten Kontakt zu Balsam. Ich durfte ihn nur durch eine Glasscheibe getrennt betrachten und in Videos, die die Mitarbeiter für mich gemacht haben. Selbst die Luft im Stall wird mit UV-Licht sterilisiert. Die Tiere sind hochgezüchtet und deshalb auch ziemlich anfällig für Krankheiten. Dafür holt ihm Rolf Block zweimal die Woche einen runter. Und man kann annehmen, dass das Schwein Spaß daran hat. Denn der Orgasmus eines Ebers dauert bis zu 20 Minuten. Und innerhalb dieser 20 Minuten produziert er bis zu einem Liter Ejakulat. Zum Vergleich, bei Schafböcken dauert das Ganze nur ein paar Sekunden. Sie sind quasi Scharfschützen, wenn es um Fortpflanzung geht. Schweinesex dagegen ist schon fast eine Art Tantra. Ein Eberpenis hat eine Spitze, die wie ein Korkenzieher eingedreht ist. Damit würde sich Balsam normalerweise in die Gebärmutter der Sau reinschrauben. Und die Gebärmutter der Sau würde daraufhin mit Kontraktionen den Penis des Ebers stimulieren. Darum versagen hier auch die Maschinen, die sonst überall in der modernen Schweinezucht gut funktionieren, die das Füttern und Tränken und Ausmisten automatisch erledigen. Den Sex können die Maschinen noch nicht. Denn Schweine sind so sehr wie Menschen, um wie Tiere behandelt zu werden. Rolf Block sorgt dafür, dass Balsam seinen Spaß hat. Mal schraubt er, mal drückt er fester, mal sanfter. So kriegt das keine Maschine hin, sagt er. Balsam merkt zum Beispiel auch sofort, wenn Rolf Block mal schlecht drauf ist. Der Eber riecht das, sagt er. Und wenn Rolf Block mal im Urlaub ist, dann kümmert sich zwar ein anderer Absamer um Balsam, aber manchmal hat Balsam dann keine Lust. Darum haben Absamer wie Rolf Block viel Geduld mit den Tieren. Sie reden ihnen gut zu. Er sagt dann auch mal, komm, mach deine Arbeit. Wenn Rolf Block über Balsam redet, dann habe ich fast das Gefühl, er könnte auch von einem Menschen sprechen. Balsam sei ruhig und freundlich, sagt er. Andere Eber seien viel aufbrausender. Als Block das Gitter zu Balsams Wohnung, wie er sagt, öffnet, galoppiert der Eber sofort raus. Er kennt den Weg schon. Es wirkt wie der Einlauf eines Boxers in die Arena. Er hat Schaum vor Maul und grunzt, als er an einem anderen Eber vorbeikommt. Sachte schlägt Rolf Block ihm mit einem Stock auf den Arsch, um ihn anzutreiben. Beim Laufen wackelt Balsam mit dem Arsch wie ein Gelenkbus. Der Eber soll nun rein in die Wartebucht. Das ist so eine Art Darkroom für Schweine. Drei Eber stehen da schon in der Reihe, getrennt durch Gitterstäbe. Die Wartebucht ist so konstruiert, dass die Eber immer ihrem Vordermann auf den Arsch starren müssen. Das gehört zum Vorspiel. Die runde Form löst etwas im Gehirn der Tiere aus. Sie produzieren mehr Testosteron. Das macht sie geil. Dadurch auch der weiße Schaum vor dem Maul des Ebers, der jetzt schon auf dem Betonboden sabbert. Und weil Schweine kurzsichtig sind, ist es auch egal, ob das, was da rund ist, jetzt der Hintern eines Ebers ist oder einer Sau oder einfach irgendwas anderes Rundes. Man nennt das den Torbogenreflex. Und genau darum sollte man sich vor einem Eber auch niemals bücken. Als Balsam an der Reihe ist, schlendert er gemächlich von der Wartebucht in die Sprungbucht. Es sieht fast aus wie ein Tanz. Die letzten Meter vor dem Akt. In der Sprungbucht steht eine Sauertrappe. Sie sieht aus wie ein Sprungbock aus dem Sportunterricht, nur mit abgesägten Beinen. Früher hat man versucht, diese Attrappen mit Fellen mehr wie echte Sauen aussehen zu lassen. Irgendwann hat man aber festgestellt, dass das keinen großen Unterschied macht. Dem Eber ist, wie gesagt, eigentlich scheißegal, was für ein Arsch da vor ihm steht. Balsam rempelt dem frisch desinfizierten Dummy ein bisschen in die Seiten und verschmiert dabei den weißen Schaum, der sich um sein Maul herum gebildet hat. Dadurch werden bei echten Sauen die Kontraktionen der Gebärmutter ausgelöst. Dann springt Balsam auf den Bock. Rolf Block fängt an, den Penis des Ebers mit leichten Schraubbewegungen zu stimulieren. Mal schraubt er, mal drückt er fester, mal sanfter. So kriegt das keine Maschine hin, sagt er. Balsam kommt dann auch sofort. Block fängt das Sperma in einem großen Plastikkrug auf. Balsam lehnt mit den Vorderläufen auf dem Dummy und schnauft. Es sieht aus, als würde er gemolken. Man braucht Unterarme wie ein Tennisspieler für diesen Job. Wolf Block schraubt und schraubt und schraubt und der Krug füllt sich und Balsams wache Augen schauen immer milchiger in die Gegend. Als er fertig ist, steigt Balsam vom Bock und schwankt zurück in seine Wohnung. Danach wird sein Sperma gewogen, mit Zucker verdünnt und in Tuben abgefüllt. Zwischen 20 und 25 Tuben schafft Balsam pro Schicht. Pro Tube Balsam zahlen Züchter rund 5 Euro. Das heißt, jedes Mal, wenn Balsam kommt, macht er der Eberstation rund 300 Euro Umsatz. Nach getaner Arbeit gibt es für Balsam nochmal eine Schippe Futter in den Trog, 1,5 Kilogramm einer Mischung aus Weizen, Gerste und Soja, die er in einem Rutsch auffrisst. Dann gehen im Stall die Lichter aus und Balsam grunzt weg. Montagmittag schaut Block dann nochmal bei Balsam vorbei, mistet aus, packt frisches Stroh in die Box. Balsam erkennt seinen Absamer sofort. Der guckt ihn an wie ein Mensch, sagt Block. Mit dem Besen kehrt er dem Eber den juckenden Rücken ab. Das begehrte Sperma des Spitzenvererbers Balsam ist da schon längst unterwegs. Spezialkuriere liefern es frisch an Zuchtbetriebe in ganz Deutschland aus.
Das war Christian Gesellmann, der die Geschichte von Zuchteber Balsam erzählt hat. Eine Geschichte, die er ursprünglich für die Wochenzeitung Die Zeit recherchiert hat. Und Julia, mein Gott, diese Bilder im Kopf sind ganz schön schräg. Und es ist ja wirklich irgendwie merkwürdig, damit wir unser Schnitzel, unsere Currywurst essen können, kriegt irgendwo irgendein Eber einen von einem Menschen runtergeholt.
Also 5000 Eber.
5000 Eber kriegen einen runtergeholt regelmäßig. Ja, das ist eine Menge. Und das in dieser hochtechnisierten Schweinezucht, weil eigentlich ist es ja jetzt nicht Bauernhof mehr oder so, wo wir unser Fleisch herbeziehen, sondern das sind vollständig durchoptimierte Produktionsabläufe. Da ist ja eigentlich die Natur, ja sogar der Mensch, komplett ausgeschaltet.
Genau. Zum Beispiel wusstest du, dass die Menschen zum Beispiel auch über den Eisprung bei den Sauen bestimmen.
Wie machen sie das?
Eine Sau, die kommt so alle 3 Wochen in die sogenannte Rausche, also dann ist sie empfängnisbereit. Und diesen Termin, den steuern die Züchter einfach mit Hormonspritzen. Auf den Tag genau. Und es ist wohl so, dass viele Züchter ihre Sauen besonders gerne montags besamen. Und deswegen muss eben Balsam immer sonntags auf den Bock springen, weil das Sperma ist halt nicht ewig haltbar.
Mhm. Wenn dann sein Sperma in diesem Tübchen ankommt und dann die Sau damit befruchtet wird, wie viele Junge wirft dann so eine Sau?
Ja, so eine Sau, genau, die wird dann befruchtet. Ich hatte mich mal auf so einer Website neulich rumgetrieben, wo es so Artikel gab, wie man für so Sauen, es gibt zum Beispiel Eberspray, damit werden die Sauen dann, glaube ich, heiß gemacht, dann wird so gesprüht. Ja, und die Sau, die bekommt zwischen 12 und 16 Ferkel nach 5 Monaten, was schon ziemlich viele Kinder sind.
Jede Menge.
Und diese Menge, die erklärt für mich dann auch so ein bisschen, warum so ein Eber so viel Sperma produziert, also ein Liter, weil ich glaube, die Natur ist relativ einfach gestrickt, die denkt sich halt so, von viel kommt viel. Also es denkt sie nicht, das ist einfach
so. Das ist einfach so. Manchmal kommt von viel, viel, ja. Irgendwie habe ich keine Lust, mit diesen Schweinezucht-Industriebildern diese Sendung zu beschließen. Also ich meine, ja, das ist eine Beziehung, die wir Menschen zu Tieren haben. Die soll man nicht verleugnen, aber es gibt viel schönere.
Genau, ich habe nämlich auch gedacht, wir brauchen eigentlich ein Happy End hier bei Menschen und Tieren.
Mach mal.
Und ich habe doch mit diesem Zoodirektor gesprochen, mit dem Kai Perret, über Robbie. Und das war für mich total aufregend, weil das ist eben
ein echter Zoodirektor.
Genau. ich stelle mir das einfach als einen tollen Job vor. Und dann hat er mir noch eine Geschichte über Schimpansen erzählt.
Ja, raus damit.
Also Kai Perret, der hat eine ganze Weile im Krefelder Zoo gearbeitet. Der hat da die Schimpansen beobachtet und erforscht, aber immer nur durch so eine Glasscheibe. Also der hat gesagt, reingehen in deren Gehege ist nicht. Also er sitzt immer quasi vor einer Glasscheibe und hat geguckt, weil wenn er reingehen würde, dann würden die Schimpansen ziemlich durchdrehen. Und er meint, also er würde wahrscheinlich so 5 Minuten überleben und dann wäre es vorbei.
Weil Revierkämpfe, das hat man
genau,
jetzt ein paar
Mal.
Genau,
weil die haben ziemlich krasses Revierverhalten. Und er hat zu deren Gruppe gehört, aber halt nur bis zu diesem Revier. Also so, ne?
Das war die Grenze dann.
Genau, das war die Grenze. Und er hat halt die Tiere beobachtet. Und eines der Tiere, das war ein Weibchen, die war da noch ganz jung, Tochter der Gruppenchefin, und die mochte ihn wohl. Und irgendwann hat er halt seine Beobachtung beendet und war eben 5 Jahre nicht mehr in dem Zoo. Und dann ist er nach 5 Jahren nochmal hingefahren, um zu gucken, was bei den Schimpansen da so los ist. Und dann ist das hier passiert.
Und da war das damalige junge Weibchen erwachsen und hatte schon ihr erstes Baby. Und als ich dann um die besagte Ecke kam, hat sie mich dann sofort gesehen und ist dann vom Baum runtergekommen und hat sich zur Scheibe gesetzt, wo ich dann eben auch gesessen habe, und hat mir dann wirklich ihr Baby präsentiert. Sie hat es dann vom Rücken genommen Also wenn die Glasscheibe nicht dazwischen gewesen wäre, hätte man es so deuten können, sie hätte mir ihr Jungtier mal in den Arm gedrückt.
Ja, da wird mir gleich ganz warm ums Herz.
Das ist sehr rührend.
Genau, und er war auch ganz gerührt, als er mir das erzählt hat, weil ich habe ihn danach gar nicht gefragt, sondern er hat am Ende so gesagt, übrigens, ich habe da noch so eine Schimpansengeschichte. Naja, und er hat mir dann eben noch erklärt, dass diese Schimpansen, die hat ihn halt damals, als er mit den Tieren gearbeitet hat, neben der Glasscheibe, eben als Teil der Gruppe gesehen. Und Schimpansen machen das eben so, wenn die ein Baby bekommen, dann präsentieren die das den älteren Gruppenmitgliedern. Und das hat sie eben genau in der Situation gemacht und ihm damit nochmal gezeigt, du gehörst dazu. Und sie hat ihn auch nach 5 Jahren wiedererkannt. Und das ist doch auch irgendwie ein schönes Beispiel für eine Beziehung zwischen einem Menschen und einem Tier, auch wenn dieses Tier halt im Zoo lebt.
Beziehung Menschen und Tiere, Folge 171 der 100 ist rum. Vielen Dank an alle Beteiligten. Vera Pache hat den Qualenpapa besucht. Pia Volk hat uns von den Orcas als Walfängerhilfen erzählt. Felicitas Böselager von Robby, dem Schimpansen. Und Christian Gesellmann von Balsam, dem Eber. Vielen Dank auch an Petra Bäumer, die die Sendung ins Netz gebracht hat. Uwe Bräunig, Nastja Nürnberg, Norman Wollmacher und Daniel Evers haben die Sendung zum Klingen gebracht. Und vielen Dank an Julia Rosch und Martin Krinner für die Redaktion dieser Sendung. Und danke euch fürs Zuhören. Wenn es da was gab in dieser Sendung, in anderen 100 Folgen, was euch gestört hat, wenn es offene Fragen gibt oder wenn euch was besonders gut gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer über Post. mail@deutschlandfunknova.de ist die Adresse dafür. Auch für Geschichten, von denen ihr findet, die sollten wir mal erzählen. Das können eigene Geschichten sein, eigene Erlebnisse, aber auch Geschichten, die euch irgendwo untergekommen sind. mail@deutschlandfunknova.de. Die nächste frische 100 gibt es in 2 Wochen. Da lernen wir dann 4 Menschen mit Behinderungen kennen an dieser Stelle. Bis dahin, ich bin Paulus Müller und das war 100.
Daniel Strudzinski, das ist ein echter Berliner und kennt den Zoo seit seiner Kindheit. Und er hat mir auch erzählt, dass er dort schon früher echt viel Zeit verbracht hat.
Früher war ja noch die Mauer, ne? Und da hat man ja nicht so viele Ausweichmöglichkeiten. Und da haben ja die Berliner immer zu ihrem Zoo gehalten. Und genauso war das bei uns in der Familie. Wir sind hier immer hergekommen. Schon als Kind. Ich weiß genau, wie das damals hier ausgesehen hat. Und deswegen, ich wollte mal wissen, wie sieht denn das hinter den Kulissen aus? Wie sieht denn das da aus, wenn die Tiere in dem Stall verschwinden? Ich würde es so gerne sehen. Und es war schon immer so, ja. Und wenn ich in der Schule, wenn ich mal geschwänzt habe, ja, dann bin ich hier in den Zoo gefahren. Den Zoo und Aquarium fand ich schon immer gut.
Als ich Robby kennengelernt habe, da habe ich ja ihn nicht irgendwo besucht, sondern halt in seinem Zirkus. Und ich war das erste Mal seit langem wieder im Zirkus und überhaupt das allererste Mal in meinem Leben hinter den Kulissen von einem Zirkus. Und ich habe eine Familie gesehen, die einen total liebevollen Umgang miteinander hatte. Dabei führen die echt ein hartes Leben. Die ziehen ja alle 2 Wochen um und trotz allem geht es den Tieren da, so wie ich es gesehen habe, total gut, weil denen die Tiere eben sehr wichtig sind. Und dann haben die mir erzählt, dass abends vor der Zirkusvorführung eine Mahnwache sein sollte von Tierrechtlern. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich mir dachte, warum stellt ihr euch einfach vors Zirkuszelt und demonstriert? Warum redet ihr nicht mit denen?
Ich bin auf die Geschichte gekommen, weil ich in Australien war und da ein Buch gelesen habe, das heißt Dark Emu. Und da geht es darum, dass die Aborigines, anders als die Briten das angenommen haben, nämlich doch Landwirtschaft betrieben haben und auch Fischwirtschaft betrieben haben. Und da wurde eben erzählt, dass die Aborigines mit den Orcas kommuniziert haben und auch mit Delfinen. Und diese Geschichte über die Orcas von Eden war da nur eine Fußnote. Also erstmal Aborigines, die mit Walen kommunizieren, dann Weiße, die sich von Aborigines was beibringen lassen und dann, dass alle 3 zusammen auf Waljagd gehen. Ich fand es super faszinierend und deshalb habe ich angefangen, die Geschichte zu recherchieren. Ich fand es unverschämt, dass es nur eine Fußnote war.
Eigentlich haben wir eine extrem effiziente Lebensmittelindustrie und eigentlich machen die Bauern genau das, was von ihnen verlangt wird, nämlich extrem viel produzieren und extrem günstig. Ja, dann kommt halt jemand und sagt, Schweinehaltung und so, das ist doch nicht so cool, wie ihr das macht und den Tieren geht es nicht gut. Und deshalb war es echt schwierig, jemanden zu finden, der mich überhaupt in so einen Stall reingelassen hat. Noch schwieriger war es dann, ja, ich sag mal, nach dem Artikel die Freigabe für Zitate zu erhalten. Deshalb sind von den Schweinezüchtern selbst auch gar keine drin, nur von dem Stallleiter.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.